Ja, ich glaube, wir sind schon gut in das Thema eingestimmt. Der Himmel. Der Himmel ist für uns vorbereitet. Wir sehen vielleicht den Himmel irgendwie so weit weg, aber der Himmel, den hat Gott für uns vorbereitet. Und die Bibel hinterlässt uns ganz viel Wissen, dass wir über den Himmel, über unsere Heimat, über unsere Zukunft haben dürfen. Ich weiß von einem schönen Ort. Weißt du, kennst du ihn? Weißt du, ob du da sein wirst? Die Frage stand schon. Ich wiederhole sie ja nur. Wisst ihr, diese Frage sollten wir sicher für uns geregelt haben. Klar geregelt sollte die sein. Werde ich da sein? Wenn nicht, dann gehe ich eine Katastrophe entgegen. Wenn ich nicht da sein werde, da werde ich da sein, wo ich nicht sein möchte. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch über dieses Thema reden. Wir haben uns in unserer Zeit, wir hatten 5 Abende zusammen in Österreich über diese Zeit, über diesen Thema damit beschäftigt. Heute versuche ich, einen Schnelldurchlauf und einen Gesamtüberblick zu machen. Wo ich damit begonnen habe, habe ich ganz schnell festgestellt, ich kann nur einige Details sagen und den Rest schnell Überblick machen, denn es ist wirklich viel zu groß. Gott hat ein Endziel mit uns Menschen und dieses Endziel ist bestens vorbereitet. Ab der Schöpfung, ab der Schaffung der Menschen hat Gott dieses Ziel anvisiert und ab da schon geht Gott mit der Menschheit ganz stracks gerade auf dem Ziel zu. Und deshalb, die Propheten haben darüber geredet, weil Gott ihnen das offenbart hat. Es wurde immer wieder wichtig gemacht, es gibt ein Ziel. Und im Alten Testament waren das so unklare Umrisse. Aber wenn wir David lesen und David seine in den Psalmen, wie er diese Zukunft besingt, dann verstehen wir, eigentlich wussten die viel mehr, als wir so denken. Die kannten Christus, die kannten das Ziel, das ewige Ziel. Schon in Jesaja lesen wir Kapitel 65, Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an der früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Also er sagt, ich werde was Neues schaffen und das wird so wunderbar sein, dass wir an dem Alten, an diese, unsere wunderbare Erde, kein Gedanken mehr verschwenden werden. Können wir uns das vorstellen? Wisst ihr, es ist ja so, wenn wir so ein altes Kleid haben, Hemd oder was, und dann bekommen wir ein wunderschönes, das passt, das gefällt und so weiter, ja, dann halten wir an dem Alten gar nicht mehr fest. Ja gut, es hat abgedient, weg damit. Wisst ihr, diese Erde, diese wunderbare Erde, wo wir gerne Urlaub machen, wo wir Sehenswürdigkeiten haben und sie ist wunderbar geschaffen für uns, die wird so blass eigentlich sein in unserer Erinnerung, weil Gott wird sie vernichten, da kommen wir zu. Vielleicht können jetzt schon die Frage stellen, warum wird Gott diese wunderbare Erde einmal vernichten? Ein Hinterkopfgedanke. Offenbarung 21, 1, das war Jesaja, weit vorausgesagt, in Offenbarung 21, da wo Johannes diese Sicht bekommt, und dann schreibt er so, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn die erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Was er sieht, Jesaja sieht Zukunft, Johannes sieht die Erfüllung. Gott offenbart ihm, wie es schon sein wird, wenn wir in diesen Plan hineingekommen sind. Und so, und er sagt, das Alte ist alles vergangen. Genauso wie zu Jesaja es gesagt wurde und er es verkündet hat, es ist vergangen. Und es gibt alles neu. Diese gute Botschaft, die sollte man doch mit Freude aufnehmen. Wie viele Philosophen haben uns gute Botschaften gebracht? Der Kommunismus wurde verkündet, er wurde angenommen, ja, im Glauben, dass das was. Das ist ein Luftballon. der geplatzt ist und vieles mehr. Diese gute Botschaft, die wird mit aller Gewalt bekämpft, dass sie unwahr sein sollte. Schaut mal, 2. Petrus lesen wir, 3. Kapitel ab Vers 3. Dabei sollt ihr vor allem das bedenken, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Weil mit der Verheißung seiner Wiederkunft, Jesu, sollte dies alles sich umsetzen. Und er sagt, wo ist diese Verheißung? Jetzt die Rede dieser Spötter. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie absichtlich, und ja, sagt er, sie übersehen absichtlich. Unehrlich, ja? Was man absichtlich übersieht, ist Unehrlichkeit. Dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes. Das, was wir auf den ersten Seiten der Bibel lesen, ja? Und sagt er, das übersehen sie. Obwohl das jeder eigentlich wissen darf. Und er sagt dann, und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die nächste große Ereignis mit unserem Planeten Erde. Die jetzige Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart. Jetzt hört aufmerksam zu. Durch das Wort Gottes werden sie aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zu dem Tag des Gerichts und des Verderben des gottlosen Menschen. Mit welchem Wort? Mit dem Wort Gottes. Gott hat gesagt, die Erde entstand. Licht, alles, wir wissen ja diese 7 Tage Schöpfung. Alles ist durch sein Wort entstanden. Und er sagt, und durch dieses gleiche Wort wird die, die ablehnen, die werden aufgespart. Diese Erde wird mit Feuer verbrannt. Vielleicht die Frage, ist uns das aufgefallen, warum, oder haben wir einen Gedanken, warum wird diese wunderbare Erde vernichtet? Alles, was unter dem Fluch, alles, was einmal mit Sünden beladen worden ist, kann bei Gott nicht bestehen. Sind wir einverstanden? Und aus diesem Grund muss es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, weil diese Erde unter dem Fluch ist. Ja? Und Gott macht das alles neu und viel besser. Und deshalb sagt er, dass dieses Wort aufbewahrt, dass die Erde vor Gericht kommt und alle gottlose Menschen, alle, die ihren Schöpfer ablehnen, die wird Gott auch verderben. Nicht auflösen, sondern verderben. So steht das hier in 2. Petrus. 2. Petrus 10. Vers jetzt weiter. Das war der gleiche Kapitel. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr sollte ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandeln und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber, das hört sich alles so schrecklich an, er sagt, aber für uns ist das nicht das Problem. Wir erwarten aber, Vers 13, nach seiner Verheißung, neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Die Zeit wird immer böse. Eins geht das einfach zu gut. Unsere Augen sind manchmal gar nicht geöffnet. Wir sind beladen, alles um uns her ist. Und wisst ihr, manchmal tappen wir da selber drumherum und merken es auch nicht mehr. Und er sagt, darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig, darum bemüht, einen richtigen Wandel zu leben. Nun wollen wir uns einmal die Übersicht machen. Wir schalten ein. Ja, das habe ich als Eingangsvers genommen. Der Himmel, Sehnsucht nach meiner Seele oder Sehnsucht meiner Seele, eine Frage. Und Apostel Paulus, der hatte in Philippa, schreibt er denn, Vers 21, 24, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Er hatte eine Definition für dieses Zeitliche und eine Vorstellung und ein Verständnis. Und wenn er stirbt, dann hat er gewonnen. Weil dann geht er ein in das, was er geglaubt hat, was er gelehrt hat. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt, danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch besser wäre. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Liebe Geschwister, solange wir in diesem Fleisch sind, ist es gut, dass wir etwas tun, dass noch viele Menschen zum wahren Glauben kommen und nicht in die ewige Verdammnis gehen müssen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Aber sonst können wir uns freuen, wenn wir sterben. Dann haben wir, so wie Paulus auch sagt, das ist das Bessere. Dann sind wir bei dem Herrn. Ich werde mir jetzt ein Mikro nehmen, weil ich einiges zeigen gleich muss. So die Reihenfolge oder die Abfolge, wie wir die hier sehen. Die Wiederkunft Jesu Christi ist mit der Entrückung verbunden. Für die Gemeinde. Als erstes, das Zeichen der Wiederkunft Jesu Christi ist mit der Entrückung verbunden. Wir werden später noch sagen, warum wir das so verstehen, dass die Entrückung vor der Trübsalszeit kommt. Da gibt es Bibelstellen, die werde ich dann noch zeigen. Nach der Entrückung wird die Gemeinde in den Wolken sich begegnen und dann werden sie vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Da wird der Herr mit den Seinen alles regeln. Das wird ein Preisgericht sein, Richterstuhl Christi, Preisgericht, aber da wird auch alles geklärt. Dann kommt die Hochzeit des Lammes. Ich glaube, das ist für die Gemeinde der schönste Moment, den wir erwarten können. Und dieser Moment wird nie aufhören. Die Bibel sagt, nach der Hochzeit des Lammes wird Christus seine geliebte Gemeinde niemals verlassen und die Gemeinde wird niemals mehr von ihm weichen. Dann kommt die nächste Episode. Ich werde gleich grafisch darstellen. Das, was wir jetzt hier lesen, wird gleich grafisch sein, damit wir es gut verstehen. Dann kommt der Abfall. Im Grunde, das läuft parallel, wenn wir so wollen. Die große Trübsal beginnt, die 7 Jahre dauert. Dann kommt die Wiederkunft unseres Herrn mit seinen Heiligen. Denn wenn er dann kommt, dann wird die Schlacht Armageddon stattfinden. Satan wird für 1000 Jahre gebunden werden. Die Völker werden gerichtet werden. Das lesen wir in Matthäus 24, 25. Dann kommt das 1000-jährige Reich beginnt. Am Ende wird Satan dann kurz freigelassen. Dann kommt das Gericht vor dem weißen Thron. Und dann vergeht diese Erde, das, was wir schon gelesen haben. Und dann kommt entsteht die neue Erde. Das neue Jerusalem kommt herab. Und auf der neuen Erde wird der neue Himmel und der himmlische Jerusalem stattfinden. Warum so die Reihenfolge? Schaut mal, wir lesen jetzt im Hebräerbrief, da wird uns geschildert, wie Abfolge stattfindet. Hebräer 12, 22. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den Zehntausenden von Engeln. Die werden da sein. Und zu der Festversammlung. Wer ist die Festversammlung? Und zu den Gemeinden der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Diese Aussage zu den, Entschuldigung, das war jetzt falsch. Ich wollte den PowerPoint nutzen. Zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das ist der Moment, wo erwähnt wird, dass die Alttestamentliche dabei sein werden. So. Und zu Jesus, selbstverständlich, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und jetzt haben wir, ja, ist nicht sehr gut zu sehen, ja. Ich werde das ein bisschen mehr erklären müssen. Also hier dieses Grüne, das ist das Kreuz. Wir sehen ja, hier ist ein Kreuz, das ist Golgatha. Und die Geschichte geht jetzt von Golgatha bis zum, das ist die Ewigkeit weiter, das ist der weiße Thron, das Endgericht. So, und durch diese Geschichte wollen wir uns heute ein bisschen bewegen. Das hier ist die Gemeinde. Das ist unter den Völker ist sie. Und wir sehen hier, das sind die Völker, die dann durchgehen durch die Trübsalszeit. Wir aber als Gemeinde, bei der Entrückung, wir werden entrückt, aber alle Christen, neutestamentliche Zeit Christen, die werden nicht zu spät kommen. Thessalonicher sagt uns dann, dass wir ihnen nicht zuvor kommen. Die werden hier aus den Gräbern emporgehen und hier auf den Wolken gibt es das Treffen. Hier treffen sich dann die Gemeinde, die Verstorbenen, die im Christus sind. Hier ist dann diese Begegnung in den Wolken. Danach ist das das Preisgericht. Und nach dem Preisgericht, das sind diese 7 Jahre hier, wir kennen ja das, ja? In dieser Zeit hier unten geschieht ja etwas. Hier sind, das ist ja das Tier, der falsche Prophet und Satan. Hier sind dann die 6 Siegel, die 7 Zornschalen und das sind die 7 Engel mit den Trompeten. So, das passiert in dieser Zeit, da passiert aber noch was, da werde ich auch noch darauf eingehen. Aber hier kommt dann, wenn das Preisgericht zu Ende ist, wird dann die Hochzeit des Lammes stattfinden. Und so in dieser Reihenfolge passiert dann einiges und dann kommt er zurück. Ich habe das jetzt aufgelistet. Hier wird dann, wenn Jesus zurückkommt mit seinen Heiligen, mit der Gemeinde, dann wird ja diese große Schlacht stattfinden und hier wird das Gericht über die Völker stattfinden. In dieser Zeit, ja, hier wird ja, Entschuldigung, ich bleibe mal hier, hier, wenn diese Schlacht wird sein, dann, die wird geschlagen, Christus wird das schlagen und dann wird Satan gebunden sein hier für 1000 Jahre. Diese 2 Propheten in diese 7 Jahre oder diese 3 Gestalten, die werden, eine nach dem anderen, werden die auch in der Feuerwolke schon geworfen. Satan kommt bis Ende durch und kommt erst hier. Was hier noch wichtig ist, dass hier dann die Gemeinde wird dann, hier wird das 1000-jährige Reich eingeläutet und in den Details werde ich jetzt gleich so den Text nach weitergehen. Aber ich wollte einmal, dass wir dieses Bild vor Augen haben. Hier sind eine parallele verlaufende Ereignisse. Die Gemeinde ist in der Trübsalszeit nicht unten und in der Trübsalszeit, alle, die nicht zu Christus gehören, die gehen in die Trübsalszeit, die zu dieser Zeit leben. Die zu dieser Zeit leben, bitte, nicht alle, sondern die zu dieser Zeit leben. Wir werden sehen, wie Auferstehungen stattfinden, 2 Stück, und darüber werden wir dann auch reden. Ja, die Auferstehung wird in Kolosser 15, 23 wird uns gesagt, dass die Auferstehung hat eine Reihenabfolge und seine Ordnung. 1. Kolosser 15, 23. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Und so ist es. Christus ist der Erstling und dann die Seinen. Das ist auch die Entrückung. und gleichzeitig auch Auferstehung, ja, für die, die entschlafen sind. 1. Thessalonicher 4,13 sagte: Ich will euch, Brüder, aber nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sage ich euch in einem Wort. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das, was ich versucht habe, so zu zeigen, hier haben wir das schriftlich, eine sehr klare Bestätigung. Und dann kommt der Vers 18. So tröstet nun einander mit diesem Wort. Ist das ein Trost für uns, wenn wir genau wissen, wie der Plan ablaufen wird? Wisst ihr, wir haben manchmal für die Zukunft Angst. Der Herr hat das alles so durchplant, dass wir eigentlich überhaupt uns keine Sorgen machen müssen. Nur eine. Immer bei dem Herrn zu sein. Denn wenn wir nicht bei ihm sind, wie soll er dann uns mitnehmen? Versteht ihr? Wenn wir weg sind, dann sind wir weg, dann sind wir woanders. Und es gibt nur zwei Aufenthaltsorte. Oder wir sind mit dem Herrn oder wir sind ohne ihn. Wenn wir mit ihm sind, dann wird der Herr seinen Plan durchführen und wir brauchen uns eigentlich keine Sorge machen. Die einzige Sorge ist, mit dem Herrn zu leben, in seiner Gegenwart zu sein, in ihm zu sein und er wird in uns sein. Und dann ist der Rest eigentlich geregelt. Klingt sehr einfach, ja? Es ist aber ein Kampf. Das ist wahrhaftig ein Kampf. Jetzt kommen wir zu der Auferstehung. Ich habe ja gesagt, die Auferstehung, das ist eine Abfolge, die ist nicht nur bei der Entrückung, auferstehen nicht alle. Ich wechsle wieder den Mikro. Die Auferstehung des Christus als Beginn des Auferstehungsplanes, das 1. Korinther 15, 23, die Auferstehung der Heiligen des Gemeindealters bei der Entrückung, die Auferstehung der Heiligen der Trübsalszeit, verstehen wir, wo wir jetzt sind? In der Trübsalszeit werden Menschen auferstehen. Und in der Trübsal wird es Rettung geben. Wir kommen später noch drauf, wie das geschieht. Der Auferstehung des alttestamentlichen Heiligen bei der Wiederkunft des Christus, wann wird das stattfinden? Bei der Wiederkunft. Am Ende der Trübsalzeit. Da wird eine Auferstehung stattfinden. Und die letzte Auferstehung der ungläubigen Gestorbenen, das finden wir in der Offenbarung 5, 11 und 14, am Ende des tausendjährigen Reiches. Versteht ihr? In diesen 7 Jahren werden einige Auferstehungen stattfinden, die alle von der Bibel belegt sind. Und dann wird die letzte, die zweite Auferstehung, die wird am Ende stattfinden, nach diesem tausendjährigen Reich. Aber hier steht geschrieben, die ersten 4 Phasen gehören ausnahmslos zur ersten Auferstehung beziehungsweise zur Auferstehung zum Leben, da alle dabei ewiges Leben empfangen. Dazu können wir sagen, diese 4 Phasen und diese Auferstandene alle werden im neuen Jerusalem leben und eingehen. Die restliche werden die Völker gründen. Wir lesen ja, die Völker werden sein. Im neuen, auf der neuen Erde, neuem Himmel. Die letzte umfasst die zweite Auferstehung, beziehungsweise die Auferstehung zur Verdammnis, da alle zu dieser Zeit ihre ewige Strafe erhalten. Dies habe ich entnommen aus einem Buch, Pentekost, der Bibel und Zukunft. Und er hat das so sehr gut aufgelistet. Hier lesen wir, das, was in Offenbarung 20, 5 bis 6 diese Verse sind. Die übrigen der Tote aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Und die Bibel redet, wer in die erste Auferstehung eingegangen ist, der ist im engen Kreis mit dem Herrn, im neuen Jerusalem. Das ist dann der Kreis. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Was ist der zweite Tod? Ich weiß noch, auf der Bibelstunde haben wir mal dies durchgenommen, haben wir gefragt, was ist der zweite Tod? Am Ende des tausendjährigen Reiches. Das Gericht vor dem weißen Thron. Wenn dann gerichtet wird, dann gehen diese Leute, die dann Leben sich verführen haben lassen nach tausend Jahren, oder die alle, die auch verstehen, die nicht die Hoffnung auf Gott gesetzt haben in ihrem Leben im Alten Testament und die Neutestamentliche, die werden dann in die ewige Verdammnis gehen. So, und hier sehen wir das dann noch einmal, das Bild, jetzt vielleicht so. Wir bewegen uns heute in diesem Bereich. Und diese Auferstehung, die wird ja in dieser Zeit stattfinden. Das ist die Auferstehung, sozusagen die Entrückung, Auferstehung. Dann werden hier noch einiges stattfinden, wo die Rettung stattfindet. Wisst ihr, in der Trübsalzeit, ich hatte früher immer so einen Gedanken, naja, Trübsalzeit, das ist die dunkle Zeit und da gibt es nur Strafe. Aber dann musste man mit einmal sehen, wir kennen doch, da gibt es zwei Propheten, ja? Die haben 1250 Tage, glaube ich, geweissagt, gearbeitet, dann wurden sie getötet. Was passierte dann? Ihre Leichen lagen und die ganze Welt konnte sie sehen, aber dann hat der Herr sie auferweckt und sie auferstanden und gingen zum Herrn. Die gehörten zuerst zur Auferstehung. Dann wurde hier, ich kann das jetzt mal ein bisschen mit Bibeltexten belegen. Das ist dann in der Trübsalzeit, wird dann sein, die zwei Zeugen, 1260 Tage heißt das hier. Und dann steht Offenbarung 7,4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Also 12 Stämme. Je 12.000 sind 144.000. Das sind die, die heilig sind, jungfräulich. In 14 Vers 4 steht dann, sie sind jungfräulich, sie haben nie geheiratet und sie haben verkündet. Das waren auch Verkündiger. Und was kommt dann noch? Offenbarung 14, 6 steht dann, und ich sah einen anderen Engel mitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen. Hören wir jetzt, ein ewiges Evangelium wird in der Trübsalzeit verkündet. Die zwei Propheten waren das, die 144.000 und der Engel. Also Gott sorgt noch in der Trübsalzeit dafür, dass Menschen dennoch nicht in die ewige Verdammnis gehen. Sie werden erkennen, nicht so wie in der Gnadenzeit. Durch die Liebe und Gnade Gottes. Sie werden durch die schrecklichen Ereignisse, die alle in diesen 7 Jahren passieren, werden sie sozusagen durch Schrecken erkennen müssen, dass sie sich gewaltig getäuscht haben. Und Gott sorgt dafür, dass sie diese Möglichkeit noch einmal bekommen. Und hier steht es dann weiter. Ich lese noch einmal diesen Vers. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Er hat ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache in jedem Volk. Eine Evangelisation in der Trübsalzeit. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wir sehen, dass Gott dafür sorgt, dass die Menschen nicht verloren gehen. Die Entrückung, wann findet sie statt? Ich komme auf diesen zurück, wir haben darüber gesprochen, weil das ein sehr ja, umstrittenes Thema ist. Es gibt Menschen, die sagen, die Entrückung findet statt in der Mitte. Die anderen sagen, am Ende der Trübsalzeit. Wir verstehen und lehren, dass die vor der Trübsalzeit stattfinden wird. Schaut mal, hier haben wir 2. Thessalonicher 2, 5-8. Da spricht Paulus: Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies gesagt habe, als ich noch bei euch war? Was hat er ihnen dann gesagt? Das könnten wir jetzt eigentlich lesen. Paulus sagt, die waren verwirrt. Man hat sich verwirrt in Thessalonicha. Wir bitten euch, ich lese jetzt 2,1, das ist von 5. 2. Thessalonicher 2,1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder der durch einen Geist oder durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt, jetzt hört, es muss unbedingt erst der Abfall kommen und der Menschensohn der Sündige offenbart werden, der Sohn des Verderbes, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Wenn wir hier stehen bleiben, dann sagen wir, okay, die Trübsalzeit muss erst kommen. Ja? Und wer hier stehen bleibt, der hat eine These, die Entrückung findet nach der Trübsalzeit statt. Oder mittendrin. Paulus sagt aber weiter, das, was wir jetzt lesen. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält. Er sagt, das Ganze muss geschehen, aber das kann nicht eintreten. Es gibt etwas, das zurückhält, damit er offenbart werde zu seiner Zeit. Wer? Hier, dieser Gottlose. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Und jetzt sagt er, was aber passieren muss, dass das Ganze in Bewegung kommt. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus der Welt sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Verstehen wir, wer ist das, der zurückhält? Wer ist auf dieser, wo ist die Säule der Wahrheit und Gerechtigkeit auf dieser Erde? Die Gemeinde. Und die Gemeinde alleine wäre es auch nicht imstande. Der Heilige Geist wohnt in uns, in der Gemeinde. Diese zwei Sachen sind die Aufhaltende, so verstehen wir das. Und solange die Gemeinde und der Heilige Geist auf dieser Erde ist, kann das nicht passieren. Der Abfall ist im Gangen. Ja, er sagt, das ist schon. Ja? Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Das sehen wir auch. Wir erkennen auch die Zeit. Das kann nicht mehr lange gehen. Denn so viel Gesetzlosigkeit, wie wir heute sehen, im Gange ist es. Aber das Endszenario, wo noch viel mehr wird kommen, wo das Heiligtum geschändet wird werden. Der wird sich auf dem heiligen Platz setzen und so weiter. Das kann erst passieren, wenn die Gemeinde und der Heilige Geist nicht mehr auf dieser Erde die Aufhaltende sind. Dann wird das passieren. Hier sehen wir drei Punkte, wo die Bibel uns, oder drei Bibelstellen, wo die Bibel uns sagt, dass er seine Gemeinde in den großen Zorn nicht hineinführen wird. 1. Thessalonicher 1,10. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, das steigt ein, da kommt davor, aber den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von den kommenden Zorn. Der kommende Zorn ist die Trübsalzeit. Er sagt, von diesem Zorn wird er uns erretten. Römer 5,9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn
vor dem Zorn errettet werden. Die dritte Bibelstelle, 1. Thessalonicher 5,9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich glaube, diese drei Bibelstellen sagen auch noch einmal klar, dass die Entrückung vor der Trübsal kommen soll und wird. Denn die Gemeinde ist der Leib Christi, Eigentum von unserem Herrn Jesus Christus. Er lässt Leid zu in dieser Zeit, wo wir jetzt leben. Aber wenn er erst die Völker und die Ungläubige richten will, dann wird er die Gemeinde davor entrückt haben. So verstehen wir die Schrift aufgrund dieser Texte. So, vielleicht das Bild noch kurz zur Erinnerung, wie das Ganze geschieht, dass die Entrückung hier stattfindet und in dieser Zeit kommt die ganz große Trübsal. Darüber werden wir uns heute nicht unterhalten. Nur, ich habe ja erwähnt, dass in dieser Zeit das Evangelium noch gepredigt wird für jeden Stamm, für jede Sprache und so weiter. Und Gott wird noch ganz intensiv. Und danach kommt der Herr zurück. Das ist der Wiederkunft. Hier war ja der Entrückung. Nicht verwechseln. Das ist die Entrückung. Das ist die Wiederkunft unseres Herrn. Ja? Und bei der Wiederkunft, dann werden die Heiligen mit ihm gehen und dann wird alles geregelt. Da wird die letzte Schlacht sein, dann wird das, die Völker werden gerichtet und danach wird das tausendjährige Reich eingeleitet. Der Satan ist gebunden für 1000 Jahre und dann wird am Ende der Zeit wird er noch einmal freigelassen hier und danach wird er freigelassen, das heißt, dieser Pfeil kommt hoch, dann wird er gerichtet und wird auch in den Feuersee geworfen, wo schon das Tier, der Prophet und Satan kommen dann auch hin. Und alle, die in der zweiten Auferstehung zum Gericht auferstehen, die alle werden dann auch von hier aus in die ewige See, da wo die sind, denen sie sich anvertraut haben, mit ihnen zusammen werden sie dann die Ewigkeit verbringen müssen. Leider können wir nur sagen. Und dann beginnt die Zeit, hier an diesem Ort irgendwo wird dann die Erde vergehen. Es wird der neue Himmel und neue Erde entstehen. Und dann läutet sich hier die Phase der Ewigkeit. Ein unpassendes Wort, ja? Phase der Ewigkeit. Wir sind ja Phase, das sind ja so eine Abschnitte. Da beginnt die Ewigkeit. Wisst ihr, die Ewigkeit ist das Schönste. Und wir werden hier noch ein paar da, wo wir in Folie 11, gehe ich jetzt nochmal weiter. Offenbarung sagt er, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wisst ihr, die Gemeinde ist die Braut. Das neue Jerusalem wird mit der Gemeinde verglichen, die Braut. Also es gibt, können wir uns das so vorstellen, es gibt für Gott und für unseren Herrn Jesus Christus nichts Schöneres, nichts Kostbares als seine Gemeinde, die Braut. Wo befindet die sich? Wollen wir mal diese Braut besuchen gehen, irgendwo hinfahren, wo wir die auffinden? Die sitzt hier, liebe Geschwister. Alle, die Jesus Christus als Retter angenommen, die als in Gottes Augen Heilige sind, nicht sein werden, sind, weil das Blut Jesu Christi hat uns reingewaschen. Wir sind seine Heilige, weil er uns geheiligt hat durch sein Blut. Und unser Plan oder der Plan mit uns ist so wunderbar, wenn wir das betrachten, liebe Geschwister, dann sollte doch alle Urlaubsziele eins sein. Wir dürfen Urlaub machen, darum sage ich nicht. Aber das Grundziel sollte doch dieses Ewige sein, die himmlische Heimat, da, wo Christus mit uns vereint sein will. Wir werden nach dem Hochzeit des Lammes niemals mehr von seiner Seite gehen. Wir werden in diesen 1000 Jahren mit ihm regieren. Und wenn wir dann weiterlesen, wie der Himmel beschrieben ist, dann wird es wunderbar. Offenbarung 12, Kapitel 21, 12. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel. Und Namen, 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die 12 Stämme der Söhne Israels. Und das ist auch noch einmal ein Beweis, dass alttestamentliche Gerechte in Jerusalem leben werden. Weil es kommt immer wieder die Frage, werden die zu den Völkern gehören? Wird nur die Braut Christi im neuen Jerusalem sein? Diese Frage entsteht immer wieder. Das ist gar nicht so einfach. So, und wir finden, dass die Tore, die, jedes Tor wird aus einer Perle sein. Hier werden die Perle beschrieben, jede wunderbare 12 Perlen. Aus einer Perle ein großes Tor. So wunderbar wird das entstehen. Er sagt dann hier, dass es von jeder Seite 3. Und Vers 14. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Und jetzt hört mal zu. 12 Grundsteine. Die Tore, das sind die 12 Stämme Israels. 12 Grundsteine. Und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel. Und jetzt kommt aber noch ein Wort. Apostel des Lammes eingetragen. Wir leben oder erkennen das Ganze auf der Lehre der Aposteln. Die sind das Fundament der Lehre von der Erlösung, von der Errettung. So, alttestamentlich war das ein Geheimnis. Apostel Paulus schreibt ganz viel vom Geheimnis, wo die Engel eindringen möchten. Das ist die Gemeinde. Das ist die Braut Jesu Christi. Und das sind die Grundsteine, da wird alles drauf gebaut. Und so ist das neue Jerusalem aufgebaut. Ich möchte jetzt schließen. Nur ein Gedanke müssen wir noch sagen. Da weiter steht ja Offenbarung 21, 24. Und die Heidenvölker. Wir fragen uns, wie kommen da Völker hin? Lass uns das mal ein bisschen überlegen. Aus der Trübsalszeit. Alle, die durch die Trübsalszeit kommen und errettet werden, die keine Auferstehung erleben. Die Auferstehung erleben, die Märtyrer und die Jesus Christus annehmen, aber die anderen kommen dann durch die Trübsalszeit in das 1000-jährige Reich. Das 1000-jährige Reich wird von Jesus Christus mit dem eisernen Stab regiert, zusammen mit der Gemeinde, mit den alttestamentlichen Gerechten. Und in dieser Zeit werden die Völker sich stark vermehren, weil ein Jüngling wird wie alt sein, steht geschrieben? Wer weiß es? Ja, bald 1000 Jahre wird ein Jüngling sein. Also das Sterben wird dann nicht so sein wie wir, 70, 80, wenn es hochkommt, sondern deshalb werden die Menschen sich vermehren, hat aber auch der Daniel Siemens, wo er war, uns beleuchtet. Am Ende wird ja dann eine Verführung, wo Satan losgelassen wird, da werden ja noch Menschen mitgenommen sein und sozusagen im Abgrund gehen, weil sie sich verführen haben lassen. Aber ansonsten gehen diese Menschen durch das 1000-jährige Reich, sie erleben keine Auferstehung und deshalb gehören sie zu den Völkern und werden auf der neuen Erde und neuen Himmel leben, aber nicht im neuen Jerusalem wohnen. Und sie werden ihre Ehre, hier steht ja, ich lese jetzt weiter. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, im Licht des neuen Jerusalem. Und die Könige der Erde werden die Herrlichkeit und Ehre in sie bringen, in die Stadt. Und die Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird kein Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und dann, also die Bibel sagt uns einiges, wir schaffen es einfach nicht. Ich möchte jetzt schließen mit dem Vers 17, 22, Vers 17. Und der Geist und der Braut sprechen, komm. Und wer das hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme des Wassers des Lebens umsonst. Die Bibel ruft uns auf. Nicht ich rufe auf, die Bibel ruft uns auf. Wenn wir das alles verstanden haben, dann komm doch auf den Weg, der in diese himmlische Stadt führt. Da werden goldene Gassen sein. Das wird alles wunderbar sein. Aber das ist noch nicht das Schönste und nicht das Beste. Unser Herr Jesus Christus wird da sein. Er wird das Licht sein. Er wird leuchten. Auch für diese Heidenvölker wird das Licht ausgehen vom neuen Jerusalem. Von Gott selbst. Es gibt keine Sonne. Da oben gibt es keine Sonne. Wir werden immer helles Licht haben, göttliches Licht haben. Und der Herr möchte, dass wir dieses Angebot annehmen. Aber wirklich so, wie die Bibel es lehrt. Nicht so, jetzt gehe ich los. Den Weg müssen wir gehen, wie die Bibel den vorgezeigt hat. Und er sagt dir, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Der Geist, ich glaube, wir verstehen, der Heilige Geist. Und die Braut, liebe Geschwister, wir haben das geklärt, dass wir die Braut sind. Sind wir das? Rufen wir zu, komm. Laden wir unseren Herrn ein, komm, jetzt. Hol uns ab. Wir wollen bei dir, wir wollen mit dir sein in aller Ewigkeit. Und wer das hört, der spreche, komm. Und wer da dürstet. Wer hat noch ein Verlangen, dieses näher zu kommen? Wer möchte mit dem Herrn sein? Vielleicht, wir haben eine Predigt am letzten Sonntag gehört von dem Lauwarmen. Ja? Ich glaube, wir haben eine sehr klare Botschaft letzten Sonntag gehört. Wisst ihr, mit den Lauwarmen ist ein gefährliches Spiel. Jesus sagt, das Lauwarme speie ich aus. Stimmt das? Deshalb lasst uns brennend und heiß sein und unseren Herrn entgegenkommen und sagen, Herr, komm, wir wollen mit dir sein. Wir singen jetzt das Lied, das ist ein russisches Lied, «Час, когда труба Господня над землею прозвучит». Wenn die Posaune über diese Erde ergeht und uns rufen wird, ja, dann wird sie sagen, zu uns kommt und geht ein.